Ich bete. Himmlischer Vater, ich danke dir vielmals für den wunderbaren Tag. Ich danke für das wunderbare Wetter, den Schnee, die klare Nacht, die klare Luft. Danke für die Schöpfung, die du so wunderbar, perfekt und absolut genial kreiert hast. So fein aufeinander abgestimmt. Danke für uns Menschen, die du so wunderbar gemacht hast und du so gute Gedanken über uns hast. Und ich danke dir für uns, wo wir hier dürfen sein, dass das, was du gemacht hast, Jesus Christus, dass wir das hier dürfen annehmen, dass du uns begegnet bist, persönlich. Und ich bitte, für dass das noch mehr zur Entfaltung kommt. Dass deine Kraft, die du hast, Jesus, dass das in uns zum Leben kommt. Noch mehr. Danke für deine Zusage und danke, dass wir mit dir dürfen rechnen. Amen. Wir sind ja in einer Serie drin wieder, und zwar im Kolosserbrief, wo wir gestartet sind, noch letztes Jahr. Und der Kolosserbrief ist ein sehr schöner Brief, habe ich gemerkt. Ich habe die Bibel ist einfach die Bibel und das hat sehr viele schöne Sachen drin. Aber wenn man sich dann auf einmal so in ein Kapitel oder in Versen einbeisst, dann merkt man auf einmal, was alles für eine Schönheit da drinnen ist. Und ich möchte heute Morgen, ich habe gedacht, vielleicht sind es mehr Gedanken oder vielleicht dachte ich, es war gar keine rechte Predigt gewesen. Ich möchte einfach das mit euch teilen und würde einfach sagen, oder ich möchte gerne Gott gross machen heute. Einfach Gott gross machen. Ich habe das Gefühl, jetzt ist super viel wieder passiert, gerade schon in der ersten Woche, wenn man in Nachrichten schauen kann und all das. Ja, das kann beklemmen, kann beängstigen, kann denken, ja, was führt das so her? Aber ich möchte wirklich einfach Gott gross machen. Im Wissen, das ist ein sicherer Wert, das ist ein sicherer Blick. Und wenn wir uns auf ihn ausrichten, das gibt uns Halt und Sicherheit. Wir werden ja noch am Ende der Predigt gibt es Jahreslos, wo wir noch ziehen dürfen. Und dort soll es auch noch einen Moment geben vom Zeugnis, wenn vielleicht der Vers, den ihr bekommt, gerade speziell anspricht. Oder ihr etwas erlebt habt, wo ihr merkt, hey, da ist Gott mir einfach wieder in seiner Größe begegnet. Oder da hat es mich getroffen von seiner Größe. Und von dem möchte ich teilen, dann soll es auch noch eine Gelegenheit geben. Kolosser 2, Vers 8 bis 12 ist heute unser Thema. Wir werden uns aber eher so ein bisschen 8 bis 10, wie ich schon gesehen habe, wenn ich jetzt mal so in etwas eingeschossen bin, manchmal hat man so einen Gedanken beim Vorbereiten, dann hat man gedacht, das kann man ja alles. Und auf einmal schießt man sich so ein. Und dann musste ich immer wieder sagen, du, ist das alles? Wir werden auch bei 8 bis 10 bleiben. Aber lassen wir das mal miteinander. Nehmt euch vor, denn in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt in dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden, allerdings anhand des sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Amen. Danke. Ja, wenn ich schon sage, Nummer 8 bis 10, und wir lesen gleich den ganzen, es ist mir wichtig, dass man gleich das ganze Bild sieht, vielleicht, ja, dass das Zusammenhang hat. Ja, ich dachte, wir könnten auf die Taufe eingehen auch noch und das ein bisschen anschauen, wenn ich schon in einem Vers, und ich gehe nicht bewusst dem extra aus Weg, weil ich das Gefühl habe, es ist ein bisschen heikel, wenn wir doch in Helsermann nicht offiziell eine Taufe machen. Und jetzt kommt da die Taufe drin vor. Aber es ist einfach so passiert, ich habe mich diesem Thema gerne angenommen. Aber es würde wirklich ausufern. Darum Vers 8 bis 10. Wir wissen, dass Paulus sehr früh hatte, der Kolosser, wir haben das in den vorigen Predigten schon gehört, dass sie vorbildliche Christen waren, die sind eingesprungen für den Glauben, die sind dran geblieben. Und er hat die ja nie persönlich besucht, er hat die einfach vom Hörensagen her kennt, wie die unterwegs sind, und hat sehr Freude gehabt drin. Und dann kommt so die Warnung rein. Das sind also gestandene, gläubige, lebendige Christen, und er kommt mit dieser Warnung zu sich: Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Und der Vers hat mir eigentlich schon gelangt, als ich bei der Bibel hängen habe. Ich dachte, ui, wie schnell passiert irgendetwas? Oder ich habe es vorhin schon gesehen, es passiert so viel gerade auf dieser Welt. Es gibt so viele Experten, die eine Meinung haben. Also jetzt mit Facebook und X und was da alles gibt, hat ja jeder eine Meinung. Es ist jeder ein Experte. Und so schnell kommt irgendwo etwas rein, was uns Angst machen kann. Aber was ist der Absender? Was ist der, von wo kommt es denn wirklich, die Lehre? Weil das ist ja nicht das erste Mal, wo das der Paulus warnt von diesen Irrlehren oder von diesen anderen Meinungen, von diesen anderen Lehrrichtungen. Es kommt nachher um Timotheus, kommt auch so ein Vers, wo der Timotheus warnt: Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, und meide das ungeistliche, lose Geschwätz und das Gezänke der fälschlich sogenannte Erkenntnis. Aber wir wissen ja aus den Galater, wo wir ja die letzte Serie abgeschlossen haben, die sind auch gewarnt worden von diesen falschen Lehren. Und ich glaube, auch heute sind wir nicht an einem anderen Punkt wie damals. Ich lese ein Buch über das Thema, über ein Fastenthema, und dort ist der Vers aus dem Hesekiel, wo geschrieben wird, dass Sodom und Gomorra nicht wegen ihrer Sodomie und ihrer Perversion verurteilt worden ist, sondern weil es satt und sorglos war. Und das andere hat sicher nicht geholfen. Aber es war unbedacht, es war einfach so erschlagen gewesen. Es hat mich getroffen und gedacht, ui, ich bin manchmal auch so satt und sorglos. Nicht, dass ich sorglos bin, aber so gedankenlos auf das Reich Gottes gesehen. Und ich habe das Gefühl, es läuft so viel. Ich habe mich dann so einnehmen und dann habe ich gemerkt, wie viel trifft es mehr und wie viel geht es mehr an. Ich könnte so kehren, meine Sorgen, wo sind denn meine Sorgen? Das betrifft vor allem das Geschäft. Ich denke, was alles läuft und wie bringt man das unter einen Hut? Aber auch gerade das könnte so eine Lehrmeinung sein. Du musst ja Geld verdienen, für das du das Leben hast. Und ich will nicht sagen, Geld verdienen ist schlecht. Ich finde das etwas Gutes. Das ist schon ein Vorrecht, das wir dürfen. Aber wo sind wir so in Denkmuster drin, wo es das Göttliche schon lange verlassen hat? Ich habe gemerkt, bin ich auch so sorglos und so satt. Nach den Weihnachtstagen ist man gerne mal satt. Haben wir so gegangen. Mehr als satt gewesen, haben wir gefüllt im Bauch. Aber wie geht es im Geist? Wie geht es mit dem Geist? Wir lesen hier von Philosophie. Philosophie oder falscher Lehre. Ich habe mich ein bisschen dem Wort angenommen, dieser Philosophie. Bin dem ein bisschen nachgegangen. Und das ist ja im Neuen Testament ist eigentlich das einzige Mal, wo es so beim Namen genannt wird: Philosophie. der Philosophie, die wörtlich Liebe zur Weisheit. Ja, das klingt doch super. Weisheit ist doch etwas Gutes. Ist doch etwas Schönes. Liebe zur Weisheit wird versucht, die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen und zu deuten und zu verstehen. Und ich dachte, ja, also gut. Ich bin ein bisschen gegoogelt und tatsächlich ein Video gefunden, wo Philosophie den Kindern erklärt wird. Ich dachte, was Kind verstehen, dann verstehe ich so. Jetzt bräuchte ich auch ein bisschen Ton, ja, Entschuldigung. Kein Ton.
Sieben oder wie kocht man richtig Spaghetti? Stattdessen fragen Philosophinnen und Philosophen zum Beispiel, was ist der Sinn des Lebens? Was ist Liebe? Oder was macht einen guten Menschen aus? Das Tolle, aber auch das Anstrengende an diesen Fragen, es gibt keine klaren oder richtigen Antworten darauf. Jeder Mensch kann sich zu diesen Fragen eigene Gedanken machen. In der Philosophie geht es darum, durch gründliches Nachdenken über Fragen immer weiser zu werden und alles besser zu verstehen. Den Menschen, das Leben, die Welt. Philosophie ist altgriechisch und heißt übersetzt Liebe zur Weisheit. Ja, und was genau hat nun das ganze Fragen und Nachdenken mit deinem Leben zu tun? So einiges, denn Philosophie kann zum Beispiel dabei helfen, dass sich unser Miteinander, also die Gesellschaft, weiterentwickelt. Indem sich Menschen immer wieder philosophische Fragen stellen, sich austauschen, streiten und sich manchmal auch einigen, entstehen nach und nach neue Ideen. Es tauchen Fragen auf, die uns alle weiterbringen können. Zum Beispiel, ist es okay, Tiere zu essen? Wie sollen wir mit der Natur umgehen? Und wie können wir zusammen in Frieden leben? Auch dich selber kann die Philosophie weiterbringen. Beim Rumdenken an großen Fragen kannst du nicht nur dein Gehirn trainieren, sondern auch ganz viel über dich selber lernen. Wenn du dich zum Beispiel fragst, wer bin ich? Was ist mir wichtig im Leben? Oder was bedeutet Freundschaft für mich? Ganz wichtig in der Philosophie, niemand hat Recht. Zwar gibt es professionelle, erwachsene Philosophinnen und Philosophen, die sich quasi beruflich diese großen und wichtigen Fragen stellen und gründlich und lange darüber nachdenken und auch darüber sprechen und schreiben. Aber bei vielen Fragen sind sie nicht schlauer oder besser als du. Oft bist du als Kind sogar besonders gut im Philosophieren, denn du möchtest die Welt verstehen, den Dingen auf den Grund gehen und bist vielleicht auch besonders offen für Neues.
Ich habe das Video geschaut und dachte, okay, also wenn das die Erklärung ist, ist mir ein bisschen schwer gefallen oder es hat mir das Herz auch schwer gemacht. Ich dachte, das ist die Lehre, wo sich die Welt drinnen bewegt. Etwas, was mir wehtat, war, dass niemand hat Recht. Also es gibt keine absolute Wahrheit in diesem Fall. Und ich dachte, wenn sich das auf den Philosoph als Mensch bezieht, dann muss ich dem noch Recht geben. Aber wenn sich das auf die Lehre bezieht, dass es niemand hat Recht, dann müssen wir dem ja wirklich vehement widersprechen. Und ich habe kein Thema gefunden, das jetzt in diesem Video kam, das nicht in der Bibel enthalten wäre. Kein Bereich. Was ist der Sinn des Lebens? Was ist Liebe? Was macht einen guten Mensch aus? Sogar das Thema, ist es okay, Tier zu essen? Wie sollen wir mit der Natur umgehen? Wie können wir zusammen in Frieden leben? Und dann so der letzte Satz. Philosophische Fragen können uns helfen, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Und ich dachte, ja genau. Wir sind schon am Weiterentwickeln. Aber woher weiter? Weiterentwickeln kann ja heissen, wir tun uns weiter von etwas fortentwickeln. Und so kommt es mir ein bisschen vor. Ich habe einen anderen Beitrag gelesen von einem Mensch, der ein Mann war, hat sich als Frau umoperieren und nach 27 Jahren ist er jetzt wieder ein Mann sein. Und jetzt Ja, und jetzt kommt sie, oder kommt er und sagt, ja, die Medizin müsste halt auch etwas besser begleiten. Dann gesagt, ja, es kommt alles auf uns zu. Und das ist ja auch so philosophisch, da kann man sich philosophisch drin verlieren. Und ich denke, da hat es ganz viele Antworten. Hat es ganz viele Fragen, die wir uns stellen. Und da können wir auch drüber grübeln. Und ich möchte nicht sagen, Achtung, Philosophie ist falsch oder schlecht. Das wäre das falsche Fazit. Das möchte ich überhaupt nicht so sagen. Wir wissen, es gibt ja viele christliche Philosophen. Zum Beispiel war ja der Blaise Pascal so ein christlicher Philosoph. Und er hat gesehen, am Schluss von seinem Leben hat er gesehen, möge Gott mich nie verlassen. Kurz bevor er gestorben ist. Möge Gott mich nie verlassen. Und ich dachte, es ist ein Schlüssel, auf was dass wir uns ausgerichtet haben, wenn wir in die Themen eingehen. Von wem lassen wir uns beraten? Wem tue ich Fragen stellen? Am Anfang der Bibel hat jemand eine Frage gestellt. Und dann kam man auch zu philosophieren. Oh, was wäre, wenn ich jetzt von dieser Frucht essen würde? Das war auch die erste Frage, bin ich nachgelesen. Aber ich meine, das war die erste Frage, die an einen Menschen so direkt gestellt wurde, der sich dann damit auseinandergesetzt hat. Wo wir sind gelandet, das wissen wir. Aber der Absender, und mit wem dass ich da im Gespräch bin, sehe ich aus dieser Geschichte, aus dem Sündenfall, den ich da vorher eingeblendet habe, ist entscheidend. Mit wem setze ich mich da auseinander? Bei der Weisheit kommt mir, als ich auch den Kolosser 8 gelesen habe, ich dachte, ja, das ist doch nicht schlecht. Weisheit. Das ist mir natürlich Salomo, kommt mir stetig gerade in den Sinn. Ja, der Salomo ist doch der Krösus vor Weisheit schlechthin. Ich habe nachher hier den Vers mitgenommen. Dort in Gibeon erschien Jahwe Salomo nachts im Traum. Gott sagte, sprich aus, was ich dir geben soll. Salomo erwiderte, du hast deinem Diener David, meinem Vater, große Gnade erwiesen, weil er treu und gerecht war und aufrichtig vor dir gelebt hat. Du hast ihm dieses große Gunst erhalten und ihm einen Sohn geschenkt, der heute auf seinem Thron sitzt. So gib deinem Diener ein Herz, das auf dich hört, damit er dein Volk recht richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden kann. Wie kann ich sonst dieses schwierige Volk regieren? Jahwe gefiel die Bitte Salomos, deshalb sagte er zu ihm, weil du gerade um diese Sache gebeten hast und nicht um ein langes Leben, Reichtum oder den Tod deiner Feinde, sondern um Verstand zum Hören auf das Recht, darum werde ich deinen Wunsch erfüllen. Hiermit gebe ich dir ein weises und verständiges Herz, so dass kein Mensch vor dir oder nach dir mit dir verglichen werden kann. Das ist auch der Meister von, ich sage es jetzt mal so in diesem Wort, der Meister von Philosophie gewesen, der Salomo. Weil niemand ist an das hergekommen. Und der Salomo ist ja, also anders, Philosophie ist nicht per se schlecht. Entscheidend ist, wer ist der Geber davon? Etwas übersprungen. Und beim Salomo ist ja der Geber, ist wer der Geber gewesen? Gott selber. Gott selber hat dem Salomo die Weisheit gegeben, die Sicht. Und das führt uns ja dann auch wieder zu unserem Vers. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle der göttlichen Leibhaftig. Des göttlichen Leibhaftig. Gott hat das alles in Salomo eingegeben. Wir wissen nachher im zweiten Teil von diesen Versen, dass Christus gekommen ist, dass wir durch die Taufe sind beschnitten worden und durch ihn in ihm innen sind. Und all das ist in Jesus Christus. Denn in Christus allein wohnt die ganze Fülle des Göttlichen leibhaftig. Und durch die Verbindung mit ihm seid auch ihr mit diesem Leben erfüllt. Also all das, die der Salomo hatte, wenn ich jetzt das richtig verstehe, hat Jesus sicher noch viel mehr gehabt. Und jetzt sieht sie in diesem Vers, Jesus war alles Göttliche und wir haben Anteil an dem, an Jesus. Das ist uns jeder Zugang zu jedem Wissen oder jede Möglichkeit zu jedem Wissen zugänglich. Es gibt nichts, was uns verborgen bleibt, weil wir bei dem allmächtigen Gott angedockt haben. Ich bin für einen Kommentar, den Werner de Boer gemacht hat, sehr dankbar, weil es gibt so ein bisschen Hoffnung für mich, weil manchmal bin ich nicht so, hänge ich nicht ab, wenn es philosophisch so hochtrabend wird. Wie in Jesus die Fülle der Gottheit wohnt, so wird auch der Mensch in ihm erfüllt. Also alles ist in Jesus und so haben wir auch dieser Fülle Anteil. Und in ihm seid ihr erfüllt. In Christus, Jesus, findet sich der Mensch nicht theoretisch, sondern real. Und das war mir dann schon ein Fragezeichen. Okay, jetzt wissen wir das, wir wissen das auch viel theoretisch, dass es eigentlich so wäre. Und ich würde euch gerne ein Beispiel oder jetzt gerade so eine Werkzeugkiste geben. Wie ist es denn real? Wir wissen, es ist nicht theoretisch, und das bin ich überzeugt, das glauben wir auch, aber ich wünsche uns, dass wir herausfinden dürfen, wie es denn real für dein und mein Leben funktioniert. Dass man diesen Zugang haben zu dieser Quelle. Es ist real, es ist nicht fiktiv. Als der nach Gottes Bild geschaffene, im Sündenfall zerstörte und nun errettete und erneuerte Mensch. Alle seine Fragen nach sich selbst, nach seinem Woher und Wohin, kommen darin wesenhaft zur Ruhe. Darum ist es nun so, dass sein Kind, und darum habe ich gemeint, es hilft mir, darum ist es nun so, dass ein Kind oder ein ganz schlichter Mensch in Jesus von Gott und den Menschen entscheidend mehr weiß, und zwar lebendig besitzend weiß, als Philosophen ohne Jesus. Also wenn jemand an dieser Jesus-Station angedockt ist, dann kann so eine blitzgescheite Person kommen und doch weiter entfernt sein als das Kind oder der einfache Mensch. Das heisst, das Evangelium wiederum ist für alle zugänglich. Es ist verständlich, du musst nicht ein blitzgescheites Hirn haben, sondern es ist zugänglich für jeden. Für jedes Kind, für jeden schlichten Mensch. Wir haben den Zugang. Und es ist ein Geheimnis und ich frage mich, wie dass wir das schaffen, dass wir das jetzt nicht einfach in eine Ecke stellen, sondern das wirklich auch zelebrieren und leben. Der Kolosserbrief, unser Wort Kolossea, oder respektive so im Kolosserbrief ist ja das Wort kolossal enthalten. Und kolossal bedeutet so etwas Grossartiges, etwas Mächtiges, etwas Wunderbares. Und mir dürft auch diesen Vers oder die zwei Kapitel vom Kolosserbrief beschreibt so ein bisschen das Grossartige von Gott. Und ich möchte euch das vorlesen, wie das schon behandelt in den vorgängigen Predigten auch schon. Das waren die Verse, die sind nicht in meinem Text. Aber es ist so grossartig, wie Gott beschrieben wird. Wir haben einen grossartigen Herrn. Ich wollte es anstreichen, wie grossartig er ist. Ich habe das Ding, das ihn raussticht. Aber dann habe ich gemerkt, ja, da ist der ganze Text wieder angefärbt. Das kann ich gerade lassen. Darum steht er jetzt einfach so. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem geschaffen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächtige und Gewalten. Alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da, und alles hat in ihm Bestand. Er ist auch der Kopf des ganzen Körpers, nämlich der Gemeinde. Er, der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten heraus, damit er überall und in allen der Erste sei. Denn mit ganzer Fülle wohnte Gott in ihm, wollte Gott in ihm wohnen und durch ihn alles mit sich versöhnen. So hat er durch ihn und sein am Kreuz vergossenes Blut mit Frieden gemacht. Sie ist auf der Erde, im Himmel, dasselbe gilt auch für euch. Und jetzt lese ich den Text noch, der da nicht drauf steht. Ihr dürft das vor Augen haben und das einfach auch hören. Das gilt auch für euch. Früher wart ihr in ein fremde und feindliche Gedanken mit bösen Taten verstrickt. Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt, und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm. So könnt ihr heilig und makellos vor ihn treten und niemand kann euch anklagen. Das ist so, wenn ihr wirklich im Glauben fest gegründet bleibt und euch nicht von der Hoffnung des Evangeliums abbringen lasst, von der Freudenbotschaft, die ihr gehört habt und die ihr der ganzen Welt gepredigt wird. Das ist Kolosser 1, 15 bis 23. In dieser Größe sind wir verbunden. Und das ist unser Glaube. Und dann kann alles gut. Wisst ihr, ich habe noch ein Buch gekauft. Wir gehen gerne einkaufen, Tina und ich, über Weihnachten, Neujahr. Das machen wir auch beim Fontishop, so unseren jährlichen Einkauf. Die haben leuchtende Augen, wenn wir zahlt haben. Dann sind wir noch in einen anderen Laden und ich habe dort auch so ein Buch gekauft. Coach dich selbst, sonst coacht dich keiner. Dann dachte ich, ja gut, das ist jetzt gerade ein Einladen. Das ist gerade ein schlechtes Beispiel für das. Aber es gibt Haufen Sachen, die nicht per se einfach schlecht sind. Mir ist mal gelehrt worden, ich soll für jedes Buch, das ich lese, mindestens gleich lange die Bibel lesen. Egal welches Buch. Ein biblischer Kommentar oder ein Coaching-Buch. Gleich lang die Bibel lesen. Einfach, dass wir auf der Spur bleiben. Ich kann sagen, ich halte das nicht effektiv so ein, aber ich merke, der Gedanke dahinter ist sehr gut. Und Ich möchte euch die Größe von unserem Gott, von unseren Möglichkeiten, einfach das rausstreichen. Und egal, was ihr für Gedanken habt, wirklich gleich. Sorgen vor Zukunft. Wie kommt das raus mit dieser Welt? Das Geheimnis ist da drinnen. Wir dürfen uns da drin verankern. Und es ist auch nicht so, dass ich sagen kann, Gott löst ja nicht alle Probleme. In manchen Zeugnissen kommt dann raus und dann haben wir bekehrt und alles ist gut geworden. Das stimmt ja nicht. Oftmals merkt man auch, wie viel das eigentlich schlecht gelaufen ist und dann fängt die Bühne zuerst richtig an. Aber mit dem Buch, mit Gottes Zusage, dass wir in Jesus an Gott angedockt sind, gibt es Hoffnung für uns. Darf Dariel bitte ein paar Takte Klavier spielen? Ich möchte jetzt den Moment machen, wo wir dürfen eine Jahreslosung ziehen und ich bete für das. Es ist ja nicht so ein geistliches Orakel. Ich möchte es nicht so ansehen, ich möchte einfach wirklich dafür beten, dass ihr ein Vers dürft sein, der euch das Jahr durch begleiten darf, dass Gott euch Mut machen darf und ihr dürft gestärkt werden oder das. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, danke für die Bibel, danke für den Geist, der dich inspiriert hat und danke, dass wir uns darauf dürfen stützen und vertrauen. Du bist der Grund, warum wir da sind. Du bist der Grund, Jesus Christus, dass wir angedockt sein dürfen. Und ich danke dir, bist du, was wir gefeiert haben an Weihnachten, bist du auf der Welt gekommen, dass wir gleich werden feiern an Ostern, dass du bist auferstanden und zurück zum Vater bist gegangen. Danke, dass du die Fülle für uns zugänglich machst. Und bewahr du uns in deiner Gegenwart, bewahr du uns in deiner Nähe. Und jetzt, wenn wir noch einen Vers möchten ziehen, ja, dann sprich du doch auch gerade durch das zu unseren Herzen. Rette uns an, rette unsere Leben. Dir gehört dir.